Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Utz Dräger.
Hallo. True Crime, wahre Verbrechen beschäftigen uns heute. Wir sprechen unter anderem mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über unsere Faszination für Fälle wie diesen. Am helllichten Tag verschwindet eine 15-Jährige in Rom und taucht nie wieder auf. Was ist der Tochter eines Vatikandieners, die sehr schüchtern gewesen sein soll, zugestoßen? Die Ermittlungen führen jahrelang zu keinem eindeutigen Ergebnis, werden eingestellt, Jahre später aber wieder aufgenommen. Der Vatikan muss zwei Gräber öffnen, aber dort liegen dann keine Knochen von Emanuela Orlandi, heißt es. Bis heute, 37 Jahre nach ihrem Verschwinden, fehlt von Emanuela jede Spur. Das ist nur eine von vielen wahren Geschichten, die Madeleine Chuno, die ja auch Singer-Songwriterin ist, in ihrem Podcast Behind Closed Doors erzählt. Seit ihrer Kindheit hat sie ein Faible für mysteriöse, gruselige und unerklärliche Fälle. Hi Madeleine.
Hallo.
Was fasziniert dich denn an solchen Fällen?
Oh Gott, also ich muss echt sagen, ich habe immer schon seit Kindheitstagen so einen wahnsinnigen Hang zu einfach allem, was mir so ein bisschen Gänsehaut auf die Haut treibt irgendwie. Ich mag das total gerne, mich zu fragen, was ist da passiert, wie kann das sein? Ich mag auch, muss ich echt sagen, zum Beispiel auch Verschwörungstheorien. Also nicht, weil ich daran glaube, aber weil ich das wahnsinnig spannend finde. Und halt eben auch ungelöste Fälle, das ist ja immer so, man hockt dann da und fragt sich, was ist da passiert? Wie kann das sein, dass das bis heute nicht aufgeklärt wurde? Und ich mag das einfach wahnsinnig gerne, weil mich das so packt und nicht loslässt oftmals.
Und was passiert denn, wenn du dich in so einen Fall so richtig hineinsteigerst? So klingt das ja.
Ja, also ich meine, klar, es gibt halt so Fälle, die einen einfach mitnehmen. Ich glaube, egal wer man ist, egal ob man jetzt irgendwie generell True Crime oder gruselige Sachen mag oder nicht. Zum Beispiel, wenn es um Kinder geht, dann ist bei mir schnell alles vorbei. Da bin ich dann so tief drin. Kinder, vermisste Kinder, ermordete Kinder oder natürlich auch einfach Gewalt an Frauen, das ist super schwer, sich da nicht reinzusteigern. Und meistens bin ich dann so, wenn man dann irgendwie Fotos raussucht von den Opfern oder von dem Täter, dann denkt man so, boah, dieses Schwein oder guck mal, dieses unschuldige Gesicht. Und ja, also ich weiß nicht, ich bin dann eher einfach so richtig aufgeheizt und denke da einfach wahnsinnig lange und viel drüber nach, ja.
Und es lässt sich da nicht richtig los.
Nee, ist schwierig. Also ich meine, ich bin eh generell so ein Nachtmensch. Ich sitze dann irgendwie auch da und mache mir noch stundenlang Gedanken darüber. Oder ich meine, ich bin auch so ein chronischer, dann alles an Dokus darüber anguckender Mensch. Also ich gucke dann eigentlich zu einem Thema immer alles, was ich finden kann. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mit reinsteigern meinte.
Und welche vermissten Fälle hast du besonders verfolgt?
Oh, also ein Fall, der mich wirklich schon immer wahnsinnig interessiert hat, ist der Fall von Ted Bundy. Das war ein sehr krasser und lange nicht gefundener, immer wieder entkommender Serienmörder in Amerika. Der war so das Paradebeispiel eines Psychopathen und also wahnsinnig charmant, tatsächlich auch gut aussehenden, pathologischer Lügner, der wirklich einfach jahrelang damit davongekommen ist, weil er einfach so wahnsinnig gut gelogen hat und dann auch einfach tatsächlich einfach unschuldig aussah. Also der sah aus wie der nette Dude von nebenan. Und ja, das ist ein wahnsinnig spannender Fall, der auch sehr oft in der Popkultur aufgegriffen wurde. Es gibt diverse Serien darüber und Doku-Serien und ja, das ist einer und Madeleine McCann auch.
Die kleine Maddie, die 2007 da in Portugal aus einer Ferienwohnung verschwunden
genau,
ist.
Genau. Und jetzt gibt es ja gerade seit diesem Jahr wieder eine neue Fährte. Ich weiß gar nicht genau, ob sie es jetzt final aufgeklärt haben. Aber da ist dieses Jahr natürlich auch wieder Neues rausgekommen nach so langer Zeit. Und das ist natürlich auch ein Fall, der mich nie ganz losgelassen, auch weil sie so ein bisschen meine Namensverwandte ist.
Ne? Ja, das war tatsächlich ein spektakulärer Fall, der ja auch, also wo dann zwischendurch die Eltern selber auch unter Verdacht standen und es gab etliche Wendungen. Wie gehst du denn damit um, dass sowas dann vielleicht auch einfach total ungelöst bleibt? Also wenn sich das so packt und dann bist du da so emotional und ziehst dir alles wie ein Schwamm rein, aber das ist ja dann am Ende vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend, wenn du da irgendwie nicht zu dem Punkt kommst, dass du endlich sagen kannst, ach, so war es jetzt. Oder gehört das einfach dazu, zu der Faszination?
Ja, also es lässt auf jeden Fall einen schon so ein bisschen hibbelig da hocken. Also du sitzt dann da und denkst, boah, das ist jetzt das Ende vom Lied erstmal? Toll. Aber ich meine, es ist ja viel mehr als irgendwie einfach nur Entertainment. Das sind echte Menschenleben, das vergisst man manchmal auch, wenn man sich mit diesen Themen befasst oder wenn man gerne Serien guckt. Das sind ja echte Schicksale und oh Gott, wie gehe ich damit um? Ich oft ganz, weiß nicht, ich sitze dann da und denke, ja, was soll ich machen? Also was?
Ja, du musst damit umgehen.
Ja, voll. Also es ist natürlich, wie du es vorhin sagtest, es ist einfach ein bisschen unbefriedigend, aber mein Gott, so ist es.
Du bist ja auch nicht die einzige Person, die sich dafür interessiert. Es gibt ja auch viele Leute, die sich dann auch an Theorien zu diesen Fällen beteiligen, zum Teil Verschwörungstheorien vielleicht auch. Verfolgst du diese Diskussionen im Internet weiter? Gibt dir das was?
Also hin und wieder. Ich bin so ein Phasenmensch. Also wie gesagt, wenn ich dann mich für ein Thema interessiere, dann gucke ich mir alle Dokus an und dann gucke ich mir alle Reddit-Threads. Das ist so ein quasi so ein Forum und da gibt es zig Verschwörungstheorien zu zig Themen und schieß mich tot. Und das ist natürlich immer sehr spannend, sich damit irgendwie mal zu befassen und sich da reinzufuchsen und dann zu lesen, was all diese Menschen teilweise noch so irgendwie an Details irgendwie rausgepickt haben, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja, es kommt irgendwie ganz auf den Fall an. Manchmal sind so Fälle so gut in Dokus wiedergeben, dass man jetzt gar nicht so doll in Foren blicken muss oder sich da weiter reinfuchsen muss. Aber es ist natürlich allemal spannend.
Mhm. Du liest auch gerne Krimis, aber True Crime packt dich mehr, auch weil das so was Reales hat? Letztendlich, ja, weil das so immer weitergeht?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube einfach, dass der Kopf macht da einfach mehr auf, weil man halt weiß, okay, das sind, wie gesagt, das sind einfach echte Menschen. Und das sind Menschen, denen das widerfahren ist. Und das nimmt einen einfach anders mit als jetzt Fiktion. Auch obwohl Krimis und ja, Thriller, da sitzt man ja auch nägelkauend auf dem Sofa und man kann das Buch nicht weglegen. Aber ja, wahre Fälle sind doch nochmal next level einfach.
In deinem Podcast geht es aber auch um paranormale Phänomene. Mhm. Welchen Fall, um vielleicht mal einen anzuführen, kannst du dir nur mit übersinnlichen Phänomenen erklären?
Boah, also es gibt da zum Beispiel diesen einen Fall aus New York. Das wurde jetzt auch zweimal verfilmt und zwar unter dem Namen Amityville Horror. Das ist in einem kleinen Städtchen namens Amityville und da war irgendwie quasi dieses Haus, das auch immer heute noch steht. Die Familie, die das Haus, glaube ich, sogar gebaut hat. Die sind da eben eingezogen, nachdem es fertiggestellt wurde. Und dann hat der älteste Sohn dieser Familie, hat quasi die komplette Familie umgebracht und dann gesagt, er hätte Stimmen gehört. Und klar, man könnte auch sagen, dass der hatte einfach eine Psychose. Aber da gibt es zig Details, die halt irgendwie darauf hinweisen, dass sich da irgendwas Abnormales zugetragen hat. Und was aber viel, viel spannender ist die Familie, die danach eingezogen ist, also so, glaube ich, 10 Jahre später. Die haben dann Gestalten gesehen und da haben sich Temperaturen geändert, da haben sich Dinge bewegt von ganz alleine, man hat Geräusche vom Dachboden gehört und diese ganzen klassischen Sachen, die man so aus Horrorfilmen kennt. Und entweder sagt man ja, das ist alles eh Schwachsinn oder man sagt halt, ja gut, vielleicht verstehen wir auch einfach nicht alles. Und ich mag ja den Gedanken irgendwie so ein bisschen zu sagen, ich muss auch nicht alles verstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwelche Dinge gibt, die wir einfach nicht nachvollziehen können oder die in unsere Logik nicht reinpassen.
Madeline, wenn du dir das alles reinziehst, hast du da nicht manchmal auch einfach total Schiss?
Absolut. Ich bin für sowas so wahnsinnig anfällig. Und ich bin, auch wenn ich dann so Thriller lese oder sowas, ich erinnere mich an ein Buch, das heißt Cupido. Und danach, da war ich glaube ich auch so 16 oder sowas, danach konnte ich wirklich nicht, also ich konnte nicht in meinem Zimmer schlafen, ohne komplett die Rollos runterzumachen, weil ich so Angst hatte, dass mir jemand durchs Fenster steigt. Und ich wohnte, als Jugendliche hatte ich mein Jugendzimmer im Keller und da war es immer borderline cool, aber auch immer noch gruselig, da unten zu wohnen. Das war echt richtig grenzwertig. Also auf jeden Fall bin ich da so, ich habe auch Angst im Dunkeln und all diese Nebenerscheinungen von Grusel habe ich auf jeden Fall.
Aber genießt du das dann auch ein Stück weit? Weil eigentlich klingt es ja jetzt nicht so komfortabel. Als ich Paranormal Activity zum ersten Mal oder zum einzigen Mal gesehen habe, musste ich fortan, ich glaube fast bis heute, es ist ja auch nicht so wahnsinnig lange her, meine Schlafzimmertür immer geschlossen halten. Ich kann nicht bei offener Schlafzimmertür mehr schlafen.
Ja, es ist auch schwierig. Also man fühlt sich ja dann auch total albern, aber halt einfach panisch. Ich bin auch zum Beispiel jemand, der, ich könnte auf jeden Fall niemals nachts unter mein Bett gucken. Kann ich einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Ich habe manchmal sogar Angst, aus dem Bett aufzustehen. Weil, also wenn, vor allem, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nie geschlafen habe. Das ist Katastrophe. Wirklich. Das ist ganz schlimm.
Wie wirst du jetzt Halloween feiern?
Ich habe mir schon einen Plan gemacht. Ich werde auf jeden Fall jetzt heute Abend noch einkaufen gehen und Popcorn und alles Mögliche kaufen und richtig schön vielleicht mit ein, zwei Freunden über Zoom, keine Ahnung, vielleicht verkleiden wir uns und machen mal kurz einen Zoom-Call auf und gucken auf jeden Fall Horrorfilme, aber natürlich auf unsere Haushalte verteilt.
Soweit Madeleine Juno, Singer-Songwriterin mit Fable für True-Crime-Geschichten und paranormale Phänomene.
Deutschlandfunk Nova.
Wikipedia hat für alles eine Liste, auch für spurlos verschwundene Menschen. Da steht nicht nur zum Beispiel Emanuela Orlandi, das Mädchen aus dem Vatikan, drauf, sondern auch Madeleine McCann und Daniel Kübelböck, Personen, die spurlos verschwinden, sagt Wikipedia, sind Menschen, von denen bisher weder sterbliche Überreste oder sonstige Hinterlassenschaften aufgetaucht sind, die irgendwie auf ihr Schicksal schließen lassen. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die beschäftigt sich nicht nur mit vermissten Menschen, sondern auch mit, kein Scherz, Wahrsagern, die bei der Suche helfen wollen. Gibt es Vermisstenfälle ohne jede Spur?
Also es ist schwer zu sagen ohne jede Spur, denn es gibt ja einerseits natürlich Spuren wie Zeugen und dann gibt es natürlich auch Spuren, die zum Beispiel biologische Spuren sind oder andere Dinge. Und typischerweise würde natürlich, wenn jemand als vermisst gemeldet wird und nach einer längeren Zeit nicht auftaucht, würden ganz verschiedene Ansätze verfolgt von den Ermittlungsbehörden. Und es gibt Fälle, bei denen es deutlich mehr Hinweise gibt als bei anderen. Aber ich würde sagen, dass in jedem Fall bis zu einem gewissen Punkt natürlich Informationen vorhanden sind. Und aus diesen Informationen werden dann ja auch Hypothesen gebildet.
Mhm. Hast du einen bestimmten Vermisstenfall in Erinnerung, wenn du jetzt über dieses Thema sprichst? Also gibt es einen, der dich da besonders gepackt hat?
Ich beschäftige mich ja mit allgemeinen verschiedenen Verbrechen und ähnlichen Verbrechen. Das war auch schon immer mein privates Interesse. Und bezogen auf Vermisstenfälle erinnere ich mich, dass einer der ersten, die mir aufgefallen sind, war der Fall von Deborah Sassen aus dem Jahr 1996. Als sie verschwand, war ich selbst 13. Und ich lebte in Bottrop im Ruhrgebiet und dieser Fall, der spielt in Düsseldorf. Und ich erinnere mich noch, dass in Bottrop im McDonald's auch die Schilder aushingen zum Thema, ob jemand das Mädchen gesehen hat mit ihrem Foto. Das war so einer der ersten Fälle, die mir früh schon begegnet sind in meinem Leben. Und ein paar Jahre später gab es auch einen Fall in meiner näheren Wohnumgebung mehr oder minder, nämlich den Fall Bianca Blömecke aus Essen. Die verschwand im Jahr 2000 scheinbar aus ihrer Wohnung. Und auch dieser Fall war, weil er geografisch nicht so weit von meinem Wohnort entfernt spielte und die Bianca Blömecke damals auch in einem ähnlichen Altersbereich war wie ich, für mich interessant. Und ansonsten gibt es natürlich seither auch sehr viele Fälle, die nicht nur mir aufgefallen sind, sondern die natürlich auch in entsprechenden Internetforen diskutiert werden, die auch sehr stark dann miteinander darüber diskutieren, welche Informationen es öffentlich gibt und welche Hypothesen es auch gibt.
Du hast jetzt gerade von diesen Fällen berichtet, die so bestimmte Parallelen zu deinem eigenen, zu deiner eigenen Identität hatten. Einfach Geschlecht, Alter, räumliche Nähe und so weiter.
Ja.
Generell muss man ja sagen, oft handelt es sich um Personen, die einfach völlig fremd sind. Warum packt uns das Verschwinden von sonst eigentlich völlig fremden Personen so sehr? Was meinst du?
Also ich würde davon ausgehen, dass der Aspekt des Rätselhaften hier eine große Rolle spielt. Denn in der Tat gibt es ein paar Informationen, die verfügbar sind und sehr viele, die eben das Rätselhafte bilden. Und ich glaube, die meisten Menschen finden es auch irgendwie beunruhigend, sich vorzustellen, dass ein Mensch verschwinden kann. Dass man also den Eindruck hat, er wäre sozusagen einfach vom Erdboden verschluckt worden, was natürlich nicht der Fall ist. Aber einfach die Vorstellung, dass ein Mensch verschwinden kann und die Frage, was könnte alles geschehen sein, das sind Dinge, die das Interesse wecken. Und dieses Interesse ist natürlich bei manchen Menschen größer als bei anderen, aber ich beobachte das sehr stark im Internet, dass wohl aus diesen Aspekten heraus viele Menschen auch sehr lange und intensiv sich mit so etwas privat beschäftigen.
Stimmt es, dass auch selbsternannte WahrsagerInnen und SeherInnen ihre Hilfe bei so Suchen von solchen Personen anbieten?
Leider ist das sehr häufig der Fall und ich sage leider, weil wir ganz klar aus wissenschaftlicher Perspektive und auch aus der Perspektive der Polizeiarbeit sagen können, dass das nicht etwas ist, auf das Angehörige vertrauen sollten. Und es gibt einige Beispiele dafür. Ich muss dazu sagen, ich habe mich damit 2015 näher beschäftigen müssen, weil damals waren in einem ähnlichen Zeitraum die Kinder Inga und Elias verschwunden. Ich denke, viele Menschen erinnern sich daran. Elias wurde ja später dann tot aufgefunden und auch der Täter wurde dann später verurteilt. Und der Fall Inga ist bis heute ungeklärt. Und damals, als beide Kinder noch als vermisst galten in einem ähnlichen Zeitraum, hat sich eine Frau, die sich selbst als Hellseherin darstellte, dann öffentlich gemeldet und war auch auf Facebook dahingehend aktiv und hat halt versucht, über andere Menschen die Familien der vermissten Kinder dazu zu bringen, sich bei ihr zu melden. Und ich habe dann sehr intensiv auch mit meinem Kollegen Bernd Harder versucht, die Leute davor zu warnen, weil Familien müssen sich nicht von Scharlatanen emotional manipulieren und verletzen lassen. Das ist kein adäquates Mittel, mit so einer Situation umzugehen. Und das Schlimmste, was da passiert ist, ist, dass die Anhängerschaft dieser Frau auf Facebook den Bruder der verschwundenen Inga, damals minderjährig, aktiv kontaktiert hat und versucht hat, ihn zu überreden, er müsse seine Eltern überreden. Und das ist wirklich unglaublich und natürlich aus meiner Sicht absolut unethisch.
Mhm. Nun ist es ja so, die finden ja vielleicht deshalb so viel Gehör, weil es sonst an Erklärungen und Lösungsansätzen mangelt. Jetzt mal ganz persönlich zu dir. Wie gehst du denn mit Fällen um, für die du einfach keine rationalen Erklärungen findest?
Es gibt keine Fälle, für die ich keine rationalen Erklärungen finde. Das existiert nicht. Es gibt keine Fälle, die jetzt völlig ohne logische Erklärungsansätze dastehen. Das ist mir noch nie begegnet und das entspricht auch eigentlich nicht der Erfahrung, denn Fälle wiederholen sich.
Aber sobald ein Fall länger ungeklärt bleibt, gibt es ja immer mehr Theorien dazu, auch Verschwörungstheorien. Beschäftigst du dich auch inhaltlich mit diesen Theorien von HobbyermittlerInnen?
Also teilweise schaue ich mir Theorien an. Es gibt zum Beispiel einen Fall aktuell in Deutschland, der viele auch teilweise interessante, aber auch meiner Meinung nach nicht sehr schlüssige Theorien bietet. Und das ist der von Lars Mittank, der verschwand 2014 während seines Bulgarien-Urlaubs. Und das ist ein Fall, der im Internet irgendwie im Moment sehr stark auch diskutiert wird. Und hier gibt es einige Theorien, die meiner Meinung nach allzu viele Verschwörungselemente aufweisen, als dass sie mit der Wahrscheinlichkeit dessen, was man halt aus kriminalistischer Erfahrung sagen kann, wirklich zusammenpassen. Ich kann aber verstehen, dass gerade Menschen, die sich damit beschäftigen, natürlich alle möglichen Erwägungen in den Raum stellen. Aber ein Beispiel zum Thema Verschwörungsmythen ist auch, jetzt unabhängig von diesem Fall, dass ganz viele Menschen der Fehlannahme sind, in Deutschland würden wahnsinnig viele Kinder vom Erdboden verschwinden und diese Kinder würden dann zum Beispiel in irgendwelchen pädophilen Ringen dann festgehalten, sehr lange. Und hierfür gibt es so in der Form überhaupt keine Belege und auch diese Zahlen, die teilweise im Internet auch rumgesendet werden, die muss man etwas mit Vorsicht betrachten, weil tatsächlich werden jeden Tag sehr viele Menschen als vermisst gemeldet, also Menschen insgesamt 200 bis 300 Fälle, aber die allermeisten erledigen sich. Mhm. Also als vermisst werden zum Beispiel bei Minderjährigen schon mal alle Personen gemeldet, wo die zuständigen Erwachsenen, also die Sorgeberechtigten, nicht wissen, wo die sind. Das heißt, wenn ein Kind deutlich zu spät nach Hause kommt oder ausgerissen ist und bei seinen Freunden übernachtet oder was auch immer, also von solchen Fällen gibt es sehr viele, dann sind die alle in der Statistik und werden dann natürlich typischerweise sehr, sehr schnell aufgeklärt. Und es gibt auch eine größere Zahl von vermissten Kindern und Jugendlichen, wo es sich aber um Sorgerechtsstreitigkeiten handelt und ein Elternteil im Rahmen der Sorgerechtsstreitigkeiten das Kind entzieht. wo also überhaupt kein Fremdtäter im Spiel ist. Und man muss dazu sagen, dass bei Kindern und Jugendlichen in weniger als 1% aller vermissten Fälle eine Straftat dahinter steckt, glücklicherweise. Das heißt, man muss vorsichtig sein, wenn man Zahlen liest, weil die meisten Menschen das, was ich gerade gesagt habe, gar nicht bedenken, wie Zahlen dann zustande kommen und was typischerweise hinter vermissten Meldungen steckt.
Ja. Die Aufregung um diese vermissten Fälle, die dann vielleicht zahlenmäßig vielleicht gar nicht so stark sind, aber die ist ja dann trotzdem groß. Diese Gruppen, die sich da auf Facebook oder sonst wo austauschen, Communities, die sich bilden, ist das eigentlich für Ermittlungen ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Wie siehst du das?
Es ist insofern natürlich gut, wenn eine Person vermisst wird, wenn öffentliche Wahrnehmung zum Fall besteht, weil möglicherweise natürlich jemand, der die Person vielleicht doch irgendwo sieht oder vielleicht sich an etwas erinnert, was sich doch als relevant herausstellt. So eine Person könnte natürlich dadurch, dass sie auf den Fall irgendwo öffentlich stößt, dann dazu gebracht werden, eine Aussage zu machen. Das wäre die positive Seite der Medaille. Die negative ist aber, dass auch Fehlinformationen dadurch generiert werden können. Dass zum Beispiel Menschen glauben, oh, ich glaube, ich habe die Person gesehen, und es handelte sich gar nicht um diese Person, weil das menschliche Gedächtnis ist leider sehr fehleranfällig, gerade wenn es um Zeugenaussagen geht. Und da könnten natürlich Menschen, wenn sie sich mit dem Fall beschäftigen, zum Beispiel Fehlerinnerungen oder Fehlwahrnehmungen dann der Polizei melden, die erstmal abgearbeitet würden, aber nicht zur Klärung des Falles beitragen. Das heißt, der Nachteil ist sicherlich, dass man eine größere Menge von nicht weiterführenden Aussagen generiert, umso mehr Menschen sich im Internet damit beschäftigen. Aber andererseits kann natürlich eventuell auch eine Person, die tatsächlich zur Lösung beitragen könnte, möglicherweise dadurch erst aktiviert werden. Was aber nicht sinnvoll ist, ist aus meiner Sicht, wenn man mit diesen Informationen, die hilfreich sein können, dann auch noch allerlei ungeprüfte Thesen bis hin zu Verschwörungsannahmen mitsendet. Manchmal ist weniger mehr und die Fakten zu verbreiten ist gut. Spekulationen weit zu streuen, halte ich für nicht so hilfreich.
Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke war das hier bei Ab 21. So, und ihr kriegt jetzt noch was zum Runterkommen für den Fall, dass dieser Podcast am Ende doch zu gruselig war an manchen Stellen. Stichwort Grusel. Wie feiert man in diesem Jahr Halloween? Na, mit Maske. Wir sagen Danke und Tschüss. Mein Name ist Utz Dräger. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.